Liebe Gemeinde, in der heutigen Predigt geht es darum, dass wir als Christen ein völlig neues Leben bekommen haben. Genauso wie Jesus am Karfreitag gestorben ist und auferstanden ist an Ostern, genauso ist es bei uns auch, dass unser altes Leben vorbei ist und dass wir ein ganz neues Leben gekriegt haben als Christen. Und wir Christen nennen das Wiedergeburt. Und das ist zwar das gleiche Wort, aber es ist eine ganz andere Sache, wie sich jetzt der Buddhismus vorstellt. Es geht nicht darum, dass wir, wenn wir hier gestorben sind, nochmal hier ein Leben auf der Erde haben, sondern es geht darum, dass wenn unser Glaube, als unser Glaube angefangen hat, haben wir ein völlig neues Leben bekommen. Und ich habe heute drei Bibeltexte zu dem Thema. Und der erste ist aus Johannes 3. Da redet Jesus gerade mit dem Nikodemus und da steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann in Vers 5, ganz ähnlich, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Also Jesus redet von einer neuen Geburt. Wir Menschen können von uns aus nicht zu Gott kommen. Zwischen uns und Gott ist so wie so ein tiefer Graben die Sünde und wir sind ganz anders als Gott. Wir sind unheilig, sündig und böse. Und was nötig ist, sagt Jesus, ist dazu ein völliger Neuanfang, wie eine neue Geburt. Und dieser Neuanfang ist möglich geworden, weil Jesus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünde bezahlt hat. Und weil das so ein krasser Neuanfang ist, nennt es Jesus und Paulus dann später auch eine neue Geburt. Wichtig auch, die kommt von Gott. Wir werden aus Wasser und Geist geboren, nicht aus unserem eigenen Kraft oder Frömmigkeit. Die nächste Bibelstelle ist in Römer 6, die beschreibt es so. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also Paulus sagt jetzt sogar, es ist sogar so, als ob wir gestorben und nochmal auferstanden sind. Genauso wie Jesus gestorben ist, so ist unser alter Mensch, bevor wir Christ waren, gestorben und unser neuer Mensch in Christus ist auferstanden. Die Frage ist natürlich, wann dieses neue Leben anfängt. Ich denke, da kommen drei Zeitpunkte in Frage. Aus meiner Sicht, das eine ist die Taufe. Das war bei mir so ungefähr, als ich 3 Monate alt war. Das andere ist, als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das war bei manchen so ein vielleicht ein ganz deutlicher Zeitpunkt, so ein Moment. Bei anderen wie bei mir eher so ein Zeitraum, wo man irgendwann gemerkt hat, Mann, ich bin ja eigentlich jetzt Christ. Oder nach unserem irdischen Tod in der Auferstehung. Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich sehe. Ich selber bin davon überzeugt, dass das neue Leben anfängt, wenn wir zum Glauben kommen. Ist auch so unsere, denke ich, die normale evangelikale Auslegung. Wenn wir zum Glauben kommen, fängt ein neues Leben an in Jesus. Die nächste Bibelstelle aus Kolosser 2. In Vers 11 steht, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Also für die Juden war es ja ganz wichtig, dass sie beschnitten sind. Das Beschneidung, das war so der Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude, also zwischen Volk Gottes und heidnisch. Und Paulus sagt, was mit euch passiert ist, als ihr zum Glauben gekommen seid, das ist so wie eine Beschneidung, in dem Sinn, dass ihr dadurch von den Heiden zum Volk Gottes geworden seid. Und dieses Passiv hier, ihr seid beschnitten worden, das macht deutlich auch wieder, dass das von Gott passiert ist. Der Beginn des neuen Lebens ist was, was wir nicht selber erwirken können. Das ist übrigens oft in der Bibel, wenn er passiv steht, dass es Gott war. Dann. Und jetzt die 12 und 13. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, in der Taufe, auch ganz ähnlich wie vorhin. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch lebendig gemacht mit ihm, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Auch ein bisschen kompliziert. Der Tod, um den es hier in Vers 13 geht, ist ein anderer als der in Vers 12. Paulus sagt im Vers 13, dass unser alter Mensch geistlich tot war. Bevor wir Christen waren, ohne Jesus, waren wir quasi aus Gottes Sicht tot. Und dieser tote Mensch ist dann, als wir zum Glauben gekommen sind, gestorben. Das ist der Tod in Vers 12. Und der neue Mensch ist auferweckt worden. Es geht hier noch weiter. Über den Text hat übrigens der Sam schon gepredigt am Sonntag nach Ostern des Jahres. Ich hoffe, Sie erinnern sich alle dran. Aber heute geht es in eine ganz andere Richtung. Aber der Vers, finde ich, ist auch sehr wichtig. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also als wir zum Glauben gekommen sind, hat Gott uns vergeben. Und die Vorstellung ist hier, dass unsere Sünde, unsere Gottlosigkeit, alles, was uns anders macht als Gott, auf einem Schuldbrief steht, der gegen uns ist. Aber als wir zum Glauben gekommen sind, hat er diesen Schuldbrief ans Kreuz geheftet, an dem Jesus gestorben ist. Wenn in der Antike Menschen gekreuzigt worden sind, dann war es üblich, dass man auf dem Kreuz oben ein Schild hinmacht, wo drauf steht, warum dieser Mensch hier so jämmerlich sterben muss. Ist ja auch bei Jesus ein Schild angebracht worden. Und das Bild hier ist jetzt, Gott hat ihren Schuldbrief an dieses Kreuz geheftet. Und es bedeutet, dieser Jesus ist für das, was da drauf steht, auf meinem Kontoauszug, ist er gestorben und die Schuld ist damit bezahlt. Der Schuldschein ist weg. Und die Frage, um die sich mich jetzt heute um dieser Predigt geht, ist die, das ist doch alles recht theoretisch. Ich glaube das, viele von uns glauben das, aber es ist sehr theoretisch. Was bedeutet das bei uns ganz praktisch in unserem Leben? Die Texte stellen eine sehr steile Behauptung auf, vielleicht haben Sie auch ein bisschen gezuckt, als ich das jetzt so gelesen habe, dass wir ein völlig neues Leben haben als Christen. Dass der alte Mensch leben ohne Jesus, die Menschen sind geistig tot, wir sind lebendig. Aber was macht das jetzt mit mir? Was unterscheidet es von mich jetzt zum Beispiel, wenn ich morgen am Arbeitsplatz bin? Das bin ich an meinem Arbeitsplatz. Was unterscheidet mich? Sie können sich jetzt sich vorstellen, ich weiß nicht, wo Sie arbeiten, vielleicht mancher auch an einem Schreibtisch wie ich oder im Haushalt oder... Was unterscheidet mich von meinem Arbeitskollegen, der jetzt hier links sitzen würde? Man sieht noch ein bisschen seinen Bildschirm. Das eine, was ganz deutlich ist, ist, dass auf meinem Platz ein Losungsböckchen steht. Aber das ist natürlich ein großer Unterschied. Und die Alten, die nehme ich oft als Schmierzettel und so. Aber natürlich ist die Frage ernsthaft, da gibt es grundlegendere Dinge, die anders sind. Wo sehe ich denn was davon, dass ich dieses neue Leben habe? Wenn wir jetzt nach Hause fahren, ich weiß nicht, wie Ihre Situation ist, in der Familie oder vielleicht allein, was ist da anders als bei beim Nachbarn, der vielleicht nicht an Jesus glaubt? Oder wenn ich in die Arbeit gehe, wenn mich mein Kollege nervt, für meine Ehe, für meine Beziehung, was ist anders bei mir, der ich dieses neue Leben habe, als bei den Menschen, die noch im alten, im toten Leben leben. Um diese Frage soll es gehen. Und ich habe einige Zeit darüber nachgedacht und ich bin zum Entschluss gekommen, dass das eigentlich überhaupt kein Unterschied ist. Ich glaube, dass ich dieses neue Leben habe. Ich weiß auch, dass mein alter Mensch aus Gottes Sicht tot ist und habe auch Hoffnung auf dieses neue Leben in der Ewigkeit bei ihm. Das ist ganz schön viel. Aber aus meiner Erfahrung merke ich, dass ich genauso wie die anderen Menschen sündige, dass auch wir Christen in Unfrieden leben, dass manche Gemeinden sind auch nicht, sage ich mal salopp, nicht viel besser als ein Sportverein. Und sind wir glücklicher, fröhlicher, hoffnungsvoller? Ich erlebe doch in meinem Leben auch Trauer, Angst, Sorgen und Ungeliebtsein. Oder Stolz und Eifersucht, wenn jemand anders in der Arbeit weiterkommt. Und manchmal will ich auch nicht das tun, was Gott will. Und sagt nicht auch Paulus selber, hier in Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Also erst in der Ewigkeit wird dieses neue Leben sichtbar und bis dahin ist es verborgen. Darum ist meine Antwort auf die Frage von heute, dieses neue Leben gibt es aus Gottes Sicht, aber es ist verborgen. Es hat hier jetzt noch keine ganz konkreten Auswirkungen. Es geht letztlich darum, dass wir auf die Ewigkeit hoffen, was nicht schlecht ist. Und damit bin ich schon am Ende der Predigt. Aber so richtig glücklich bin ich nicht mit dieser Antwort. Ich will mich ja auch nicht nur aufs Jenseits vertrösten lassen. Und der Bibeltext redet ja auch nicht nur von der Zukunft. Wenn wir jetzt da mal schauen, das sind ja alles Sachen im Präsens. Ne? Mit ihm seid ihr begraben, ihr seid auferstanden, Gott hat euch lebendig gemacht. Und wir haben doch auch den Heiligen Geist jetzt schon mit seinen Früchten. Und es gibt viele Bibelstellen, die davon ausgehen, dass unser Leben anders ist oder sein kann oder soll. Da unten zum Beispiel, so sind wir ja mit ihm begraben, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sollen in diesem Leben jetzt schon das neue Leben leben. Schon jetzt und hier, schon heute Nachmittag in der Familie und morgen am Arbeitsplatz. Im Neuen Testament gibt es auch ganz viele Aufforderungen, dass wir anders leben sollen. Also ich denke, die Bibel geht davon aus, dass dieses neue Leben jetzt schon und hier Auswirkungen hat. Darum ist die Antwort die, es kommt darauf an, was wir daraus machen. Wir müssen nur das machen, was in der Bibel steht. Dann erleben wir das neue Leben. Vielleicht ist es ja so, wie auf dem Bild mit dem Boot. Das Boot ist das neue Leben und es kommt darauf an, dass wir einsteigen und losfahren. Bei der Wiedergeburt, beim Beginn unseres Glaubens, da vergibt uns Gott die bisherige Sünde und gibt uns eine Chance, ein neues Leben zu führen. In Philipper 2, Vers 12 steht dann, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also es kommt darauf an, dass wir nicht mehr sündigen, denn für die Sünde sind wir jetzt tot. Es kommt darauf an, dass wir jetzt als Christen die Gebote halten, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Es kommt darauf an, dass wir beten, Bibel lesen, in die Gemeinde gehen. Und das ist das neue Leben. Und wenn wir da nichts davon merken, zum Beispiel morgen am Arbeitsplatz, dann liegt es natürlich an uns, weil wir nicht gehorsam waren, weil wir nicht genug gebetet haben. Und wenn ich mir Sorgen mache, dann liegt es daran, dass ich sie nicht Gott abgegeben habe. Und ich denke, es ist eine schöne Antwort, es ist eine einfache Antwort und sie hat den Vorteil, dass klar ist, wer schuld ist, wenn es nicht klappt. Ich. Aber so glücklich bin ich auch mit dieser Antwort nicht. Denn ist denn unser Leben dann wirklich anders als das von Menschen, die auch moralisch leben, die sich auch bemühen? Und da kenne ich viele, die bemühen sich um ein moralisch sauberes Leben. Vielleicht ein wenig, wir haben ein wenig andere Themen als ich, aber... Und habe ich das nicht auch schon mein Christenleben lang probiert irgendwie? Und kenne ich nicht auch viele andere ernsthafte Christen, wo ich merke, die haben echt geglaubt und trotzdem ist noch so vieles im Argen. Und klingt es auch nicht fürchterlich anstrengend, ja, so dieses Ich bin schuld. Und heißt es nicht auch, dass Gott eigentlich der ist, der mich ändert durch seinen Heiligen Geist, der das alles in mir bewirkt? Die Bibelstelle hier geht ja noch weiter. Viele haben sich's vielleicht schon gedacht, weiter gedacht im Bibelvers, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und ist es bei dieser Antwort nicht letztlich auch so, dass es dann an mir hängt? Nein, ich weiß, letztlich kann es nicht auch an mir hängen, dass dieses neue Leben sichtbar ist. Und wenn ich mir den Bibeltext nochmal anschaue, dann glaube ich, dass es so ist. Wir haben das neue Leben bereits. Wir leben bereits in ihm und wir müssen es uns nur bewusst machen. Es steht ja, wir haben das Leben, wir müssen es uns nur bewusst machen. Wir leben bereits anders, denn Christus ist in uns und sein Heiliger Geist auch. In Galater 2, Vers 20 steht, ich lebe, denn nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und weil ich diese neue Kreatur bin und habe, habe ich kein Problem. Ich muss es mir nur bewusst machen. Ich muss es bekennen. Ich muss es glauben. Ich muss es proklamieren. Ich sündige nicht mehr, weil der Heilige Geist lebt in mir. Ich habe keine Sorgen mehr, weil ich gebe sie Gott ab. Verletzungen, Stolz, Streit, Sinnlosigkeit kenne ich nimmer. Und wenn ich nach Hause gehe, bin ich nicht einsam, weil Gott ist da. Und wenn ich in die Arbeit gehe, sündige ich auch nicht, weil der Heilige Geist mich prägt. Und den ganzen Mist, mit dem sich die Nichtchristen so rumärgern, den kenne ich eigentlich gar nimmer. Und diese Antwort gefällt mir gut. Aber sie ist leider nicht wahr. Ich sündige noch. Und Einsamkeit, Leid und Sinnlosigkeit kenne ich auch noch. Und wir Christen, da wird es spätestens spannend, wir werden ja auch noch krank und erleben die Sünde ganz hautnah und haben kaputte Beziehungen. Und das beobachte ich bei mir und bei anderen Christen auch. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und die Antwort ist auch gefährlich. Wenn wir diese Antwort glauben und dann merken, dass es gar nicht stimmt, dann werden wir ernsthafte Zweifel kriegen an Gott, weil es nicht funktioniert. Wenn man jung ist, mag das noch eine Zeit lang gehen, solange man nicht krank wird. Und außerdem denke ich, wir werden zwangsläufig von den anderen Christen enttäuscht werden. Vielleicht unsere eigenen Sünden, das fällt uns immer leichter, die zu übersehen und zu verdrängen, aber die der anderen Christen, die sehen wir doch meistens sehr deutlich und merken, dass das nicht stimmt. Welche Antwort ist richtig? Ich bin davon überzeugt, dass jede von diesen drei Antworten den Kern Wahrheit enthält, aber für sich genommen ist jede falsch. Eine Irrlehre fast. Wenn man diese Antworten überzieht, sind sie für sich genommen eine Irrlehre. Und ich lade Sie ein, dass Sie das einmal auch im Hauskreis besprechen. Die Frage ist ja gut. Was ist die konkrete Auswirkung von diesem neuen Leben? Und ich möchte jetzt eine Antwort versuchen. Das ist aber keine so einfache Antwort wie die drei anderen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses neue Leben existiert und dass es Auswirkungen hat, jetzt und hier. Und Christsein heißt, auf dem Weg zu sein, auf einem Weg mit Jesus. Und ich habe hier einen Weg, so ein Bild mit einem Weg, das sieht man hier so über die Kuppe. Und der Weg beginnt damit, dass wir anfangen, an Jesus zu glauben, uns für ihn entscheiden, uns bekehren oder unser Leben in seine Hand legen. Und aus Gottes Sicht haben wir dieses Leben bereits und das sieht Gott. Und ich habe am Anfang dieses Bild als Hintergrund genommen. Das ist mein Arbeitsweg bei Hochmutting. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sehr schön. Aber ich habe gedacht, das passt nicht. Das passt nicht. Unser Lebensweg mit Jesus ist nicht immer so geradlinig mit so einer geraden Teerstraße. Ja, es ist mehr so. Es gibt mühsame Abschnitte. Manchmal müssen wir bergauf gehen, ohne dass wir weit sehen können. Manchmal haben wir Wegabschnitte, wo wir Gott nicht verstehen. Und manchmal gibt es Momente wie hier auf dem Bild, wo wir vielleicht zurücksehen. Vielleicht schaut er gerade zurück und wir sehen den Weg, weil wir gerade oben sind. Aber da unten drin hat man diesen Weg nicht gesehen. Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir oft, wie Gott uns geführt hat und wie er uns durchgetragen hat. Und auf diesem Weg mit Jesus wird das neue Leben immer mal wieder sichtbar werden, punktuell und aufblitzen. Ganz konkret im Alltag und praktisch. Aber nur so punktuell. Zum Beispiel, wir bitten Gott um Leitung und wir erleben, wie er uns seinen Weg ganz klar zeigt. Oder wir bitten Gott um Liebe und Geduld für unsere Mitmenschen und er schenkt sie uns. Aber wir haben es nicht in der Hand. Es ist immer Gnade Gottes, wenn er sich konkret zeigt und in unserem Leben sichtbar wird. Und manchmal bleibt es verborgen. In Philipper 2, Vers 12 steht, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also Paulus sagt auch nicht, dass das jetzt schon ergriffen hat. Also Antwort 3 ist sicher nicht die Antwort des Paulus. Wie sieht es jetzt in unserem Alltag aus? Weil wir noch nicht im Himmel sind, erleben wir in unserem Leben genauso wie die anderen Menschen Sünde, zerstörte Beziehungen, Sorgen, Angst, Sinnlosigkeit und so weiter. Alle Dinge, die wir vom alten Menschen kennen. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, wie es die erste Antwort getan hätte. Und wir sollten auch nicht versuchen, wie es die zweite Antwort tun würde, jetzt aus eigener Kraft die Dinge zu ändern, und die Antwort 3 würde das einfach ignorieren und verdrängen. Ja, das ist auch falsch. Sondern Martin Luther sagt hier im kleinen Katechismus, auch zum Thema Taufe interessanterweise, was bedeutet denn solch Wassertaufen? Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Also auf diesem Weg mit Jesus müssen wir ihm unsere Sünden, Sorgen und Probleme immer wieder damit zu Jesus gehen. Ihm beten und es uns sagen. Ihn um Vergebung bitten für unsere Sünden, um Heilung, um Änderung. Auch ihm unsere Sorgen, Probleme, Sinnlosigkeit, Einsamkeit hinhalten. Ihn bitten, dass er uns heilt und ändert. Auch immer wieder bitten, dass er die Früchte des Heiligen Geistes weiter wachsen lässt, die wir so dringend brauchen. Ne? Liebe zu unseren Mitmenschen, Freude am Leben und Glauben, Friede in unseren Familien, Dankbarkeit, Geduld. Manchmal müssen wir auch Hilfe in Anspruch nehmen. Das kommt auch vor im Leben der Christen. Täglich, sagt Martin Luther, immer wieder, unser ganzes Leben lang, weil wir auf dem Weg sind. Auch noch als alter Christ. Und ich bin davon überzeugt und habe das erlebt, dass Gott auch immer wieder eingreift, dass wir ihn erleben. Allerdings immer auf dem Weg. Nie, dass wir es fest in der Hand haben. Vieles werden wir Gott immer wieder bitten müssen. Vieles, was vielleicht schon mal gut war, ihn wieder bitten müssen. Wir werden Fortschritte und Rückschritte erleben. Es wird nicht so sein, dass wir wie auf einer Leiter immer nach oben klettern, sondern es wird Dinge geben, die schon mal besser gelaufen sind. Und wir werden immer von Jesus Christus abhängig bleiben. Und wir werden unser ganzes Leben lang ihn um Vergebung, Hilfe und Trost bitten müssen. Und wir werden Zeiten erleben, in denen dieses neue Leben sehr sichtbar ist. In denen das überhaupt keine Frage ist. Aber auch solche, in denen es verborgen bleibt, in denen wir Gott mit unseren Gebeten in den Ohren liegen müssen, in denen wir uns an ihm festklammern müssen. Und wenn wir diese Antwort nochmal anschauen, die hatten ja alle so ihr Für und Wider. Die Wahrheit der ersten Antwort, das Leben hat überhaupt keine Auswirkungen, war, dass wir tatsächlich, wie die anderen Menschen auch sündigen, Probleme und Sorgen haben und krank werden und unser Leben auf den ersten Blick nicht immer so deutlich unterscheidbar ist. Dieses völlige neue Leben werden wir in der Ewigkeit haben. Aber das Falsche war, dass es dabei nicht bleiben muss. Gott will und kann und wird auch jetzt schon in unserem Leben eingreifen und das neue Leben an manchen Punkten sichtbar machen. Und bei vielen von uns hat er das auch schon gemacht. Bei mir auch. Und die Gefahr an dieser ersten Antwort ist, dass wir die Sünde, wenn wir das wirklich glauben, was da steht, dass wir die Sünde bagatellisieren und sagen, mei, ist ja eh nichts zu machen, ne? In der Ewigkeit wird es dann schon. Und das ist schlimm, weil Gott hat schon jetzt so viel für uns. So viel Trost und Heilung und Vergebung. Und ich denke auch, es wäre frustrierend, nur auf die Ewigkeit zu hoffen. Ich finde, das ist zu wenig. Und die zweite Antwort, es kommt darauf an, was wir daraus machen. Ich denke, die Wahrheit daran ist, dass Gott schon Dinge oft nicht automatisch ändert im Leben. Gott will, dass wir ihn bitten. Gott möchte, dass wir ihm unsere Sorgen und Fragen hinhalten. Er möchte, dass wir ihm um Vergebung bitten und dass er uns ändert, dass wir zu ihm kommen. Aber das Falsche war an dieser Antwort, dass wir das aus eigener Kraft machen müssen. Wir können uns letztlich nicht ändern. Der Heilige Geist muss uns ändern. Er heilt uns. Unser Job ist, an Jesus dran zu bleiben. Und das Falsche war auch, dass wenn es nicht klappt, dass es an uns liegt. Wenn unser Leben nicht perfekt ist, dann sind wir keine guten Christen. Das ist auch das Falsche. Die Lüge an dieser Antwort 2. Und die Gefahr der zweiten Antwort ist natürlich so ein freudloses Christsein. Immer das Gefühl, dass es nicht reicht, dass es an mir liegt, dass ich nicht gut genug bin. Weil das eigentliche christliche Grundgefühl ist ja eigentlich der, Die Befreiung, dass Jesus uns befreit hat und uns vergibt und dass wir unter dieser Gnade leben, das ist so die Grundhaltung eigentlich des Christen. Und jetzt zur dritten Antwort. Wir leben jetzt schon im neuen Leben. Die Wahrheit war natürlich, dass wir das neue Leben haben. Wir haben's. Und vielleicht müssen wir es auch manchmal uns wirklich bewusst machen. Und auch die Dinge erkennen, die Gott schon gemacht hat an unserem Leben. Ja, oder vielleicht nehmen wir auch wirklich Gottes Hilfe zu selten in Anspruch. Ich merke das, wie oft wurschtle ich rum, bevor ich Gott zu Gott gehe und ihn bitte. Und wahr ist, dass Gott eingreift und dass das neue Leben sichtbar wird. Aber natürlich nicht so deutlich messbar. Aber wenn wir ehrlich sind, ist schon was anderes. Allein die Hoffnung, die wir haben. Aber die Lüge war an dieser dritten Antwort, dass das in irgendeiner Weise eine Perfektion werden kann. Dass wir in irgendeiner Weise, sagen wir mal, dieses Leben so ganz eindeutig immer alles richtig und gut ist bei uns jetzt als Christen und überhaupt noch nichts mehr aussteht zur Ewigkeit. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Und solange wir nicht dort sind, bleibt vieles unvollkommen. Und die Gefahr an dieser dritten Antwort, ich halte die für besonders gefährlich, vielleicht weil es nicht so unser Gemeindetyp ist. Die Gefahr ist aus meiner Sicht die, dass wir Jesus aus den Augen verlieren, weil wir ja schon alles haben. Ich erinnere mich an eine Predigt von einer Gruppe, die sehr extrem das vertritt, wo es hieß, wir werden gar die Vergebung gar nicht mehr brauchen, ja, weil ja schon alles erreicht ist. Das ist eine Gefahr und die Gefahr ist natürlich auch, dass man irgendwann mal merkt, es stimmt nicht und dass man dann den ganzen Glauben über Bord wirft. Also ich halte die dritte Antwort für gefährlich. Ich fasse zusammen. Wir haben als Christen ein neues Leben, eine neue Wirklichkeit, in der wir aus dem Heiligen Geist leben. Wir können die aber jetzt nicht sehen und nicht messen, aber wir können in dieser Wirklichkeit leben, indem wir mit Jesus auf dem Weg sind. Und auf diesem Weg wird sich Jesus immer wieder an manchen Punkten im Leben durchsetzen. Und dann wird das neue Leben sichtbar, punktuell. Es passiert nicht aus unserer Kraft, sondern aus dem Heiligen Geist. Und wir haben da Jesus nicht in der Hand, sondern es ist immer Gnade. Unsere Aufgabe ist, dass wir auf diesem Weg mit Jesus gehen, auf ihm dranbleiben, an ihm dranbleiben, dass wir in allen Dingen uns immer wieder an ihn wenden, ihn um Vergebung und Veränderung, Trost bitten und natürlich dann, wenn wir was erleben, dass wir ihn loben, ihm danken und es ihm auch nicht vergessen. Wir beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast und für die Vergebung und dass du uns so ein schönes neues Leben bereitet hast und dass wir in allen Dingen zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, dass du ein liebevoller Gott bist, ein verständnisvoller Gott und dass du unendlich gnädig bist. Und wir bitten dich, dass wir an dir dranbleiben, dass du uns festhältst, dass wir immer wieder zu dir kommen. Und ich bitte dich auch für uns, du siehst, wir sind schwache Menschen. Wir bitten dich, dass wir das neue Leben doch immer wieder sehen, dass du die Gnade schenkst, dass wir immer wieder erkennen, wo du Neues in unserem Leben geschenkt hast, wo du uns vergeben hast, wo du uns verändert hast, wo du unsere Beziehungen geheilt hast. Und dass, wenn wir dran zweifeln, dass du uns neuen Glauben schenkst, dass du uns festhältst, Herr. Amen.